Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Klaus Pokatzki. Ich wünsche einen guten Morgen und darf Ihnen heute noch einmal ein Gespräch mit einer Frau präsentieren, die ein ganz wunderbares Lebensmotto hat. Entweder du gehst am Leben zugrunde oder du wirst stärker. Das sagt Wiebke Bruns, die wahrlich am Leben stärker geworden ist, die seit 1960 als Journalistin gearbeitet hat, als Fernsehberühmtheit, als Korrespondentin für das Magazin Stern, als Buchautorin und die in diesem Jahr 80 Jahre alt wurde. Vor 2 Jahren, als sie unser Gast war, habe ich erst einmal nach speziellen Fähigkeiten gefragt, die sie als Kind beherrscht hat. Da konnte sie nämlich wunderbar in Ohnmacht fallen, wann immer sie das wollte.
Das war ungeheuer hilfreich. Weil sämtliche Lehrer oder wenn mich irgendjemand sonst schräg anguckte, weil ich nicht so tat, wie er oder sie das wollte, dann fiel ich in Ohnmacht. Und dann waren die so erschrocken, dass ich da meistens ungeschoren wieder rauskam.
Wiebke Bruns, die Journalistin, die von sich sagt, auf meinem Grabstein wird wohl stehen, hier ruht die erste Nachrichtensprecherin Deutschlands und die geliebte Willy Brandt. Auf Willy Brandt kommen wir noch, aber erstmal die historische Rolle. 12. Mai 1971, 22.14 Uhr. Zum ersten Mal liest im deutschen Fernsehen eine Frau die Nachrichten. Im westdeutschen Fernsehen,
Man muss das richtig gründlich recherchieren. Es ist wirklich nur das Westdeutsche. Das DDR-Fernsehen hatte schon längst jemand.
In den 60er Jahren ja. War da die Erste. Aber Sie waren nun die Erste in der alten Bundesrepublik,
und
im ZDF.
Wir haben natürlich nur die alte Bundesrepublik ernst genommen. Wer guckt jetzt schon DDR-Fernsehen? Niemand. Deswegen war das niemandem geläufig, dass da schon jemand saß.
Aber Sie waren es nun im ZDF. Ja. Was war das für ein Gefühl?
Das war überhaupt nicht spannend. Ich hatte ja schon jahrelang Sendungen moderiert. Ich war kameraerfahren. Ich hatte eine eigene Sendung. Es war überhaupt kein Problem. Da habe ich gesagt, na, wirst du ja wohl ein paar Nachrichten auch noch hinkriegen. Und es war einfach niemand in der Gegend gerade. Als wir saßen irgendwie und tranken ein Bier nach irgendeinem Film, den ich abgeliefert hatte.
Beim ZDF-Leute, ja. Männer.
Männer. Und dann sickerte so die Nachricht durch, dass die ARD eine Sprecherin für die Nachrichten sich ausgeguckt hatte. Ich meine, es war Ann Ladiges, aber ich weiß es nicht so genau. Und dann guckte man so in die Runde. Ich war wie üblich die einzige Frau. Und dann hieß es ja, das können wir doch schneller. So ein ZDF ist ja in der Hinsicht schon ganz gut organisiert. Da müsste also nicht jede ARD-Anstalt einzeln noch Bescheid sagen, ob sie das wollen oder nicht, sondern es war ein Sender und der Chefredakteur fand es auch in Ordnung. Und Hans Friedrichs, der war das, der sagt, das machst du doch, oder?
Der später der berühmte Tagesthemen-Moderator bei der ARD.
Ja, mach ich. So. So einfach war das. Und ich war weder aufgeregt, noch hatte ich das Gefühl, es sei irgendwas Besonderes. Nichts da. Ja, das änderte sich dann, als ich die Reaktionen begriff, die da kamen, vor allen Dingen von Frauen. Frauen haben sich das Maul zerrissen, meinetwegen, und fanden, ich sollte gefälligst bei Mann und Kindern bleiben, da gehörte ich hin, und was ich denn da überhaupt erzählte und ob ich die leiseste Ahnung davon hätte, was ich da erzählte, könne ja nicht sein, dass ich das verstehe. Ja. So war das.
Und da hat auch die intellektuellen Brille nicht geholfen, dass man ihnen unterstellt hat, sie könnten das verstehen, was sie da lesen.
Diese intellektuellen Brille war damals Mode. Nicht, um mir einen Anstrich zu geben, den ich sowieso nicht erfüllen konnte. Nee, Mode. Eine große Brille. Ja.
Es hat aber Reaktionen von Männern gegeben.
Obszönitäten.
Obszönitäten, da habe ich wirklich gedacht, als ich das nachgelesen habe, Sie schreiben darüber ja auch in Ihren Lebenserinnerungen, das war ja schon Facebook.
Ja.
Das waren ja Obszönitäten, die haben Ihnen Angebote gemacht mit Ihnen in irgendeinem Wiesbadener Hotel, also da war das ZDF teilweise noch in Wiesbaden mit Zimmernummer, wo Sie dann mit den Schäferstündchen verbringen konnten.
Also das haben Sie so nicht gesagt, das verstand sich von selbst. ja, wie Kerle so sind.
Vielen Dank. Warum haben Sie diese Arbeit als Nachrichtensprecherin als das Langweiligste, was Sie jemals gemacht haben, dann später bezeichnet?
Was das war? Also andere Leute Texte vorzulesen, ist wirklich dummes Zeug. Das muss man nicht machen, jedenfalls nicht, wenn man lesen und schreiben kann. Und zunächst mal war es natürlich ein sportives Ding. Wir klauen der ARD die Show und sind schneller. Das ZDF ist schneller als die ARD. Und es hat ja auch lange gedauert, bevor die nachgezogen sind. Und es war langweilig.
Aber Sie sind immerhin berühmt dadurch geworden. Sie waren jetzt auf einmal eine Berühmtheit, nachdem Sie vorher... Sie haben anfangs Artikel geschrieben, dann haben Sie Fernsehbeiträge gemacht, die eigene Sendung moderiert, haben Sie erzählt, aber jetzt waren Sie eine Berühmtheit. Die Leute haben Sie auf der Straße erkannt.
Ich war bekannt.
Die Leute haben Sie auf der Straße erkannt?
Ja, na klar. Tun Sie immer noch. Tun Sie immer noch, erstaunlicherweise, obwohl das ja nur 100 Jahre her ist. Aber das tun die inzwischen wegen des Buches, meines Vaters Land, deswegen.
Und was ist das für ein Gefühl, wenn Leute Sie heute ansprechen und sagen, sind Sie nicht die Wiebke Bruns?
Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wenn ich es eilig habe oder so, dann sage ich, ich bin nicht dazu da, um Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Das müssen Sie nur selber machen. Wenn Sie, sind Sie nicht, ich kenne Sie doch oder so. Ja, ne, wir kennen uns nicht und so gesehen können wir das auch lassen. Das ist die eine Variante, wenn ich gut gelaunt bin, dann steige ich drauf ein und sage, ich bin so wie noch. Und dann sind die Leute ganz glücklich. Aber es dreht sich wirklich darum, nicht weil ich so bedeutend wäre, sondern weil die Leute ihr Gedächtnis testen. Die kennen wir doch so, ne? Aber das ist doch deren Problem, nicht meins.
Wann sind Sie gut gelaunt? Was muss passieren, dass Wiebke Bruns gut gelaunt ist?
Wenn das Wetter schön ist und ich so das Gefühl habe, der Tag hat gut angefangen und nun könnte auch so weitergehen, sowas. Es kann aber natürlich auch Tage geben, wo ich stinkig bin.
Wann und, werden Sie stinkig?
Na, irgendwas geht schief oder mein Auto springt nicht an oder irgend sowas. Ach, gibt tausend Möglichkeiten, dass ich richtig schlecht gelaunt bin. Oder eine meiner Töchter benimmt sich frech und ich kriege sie nicht dahin, dass sie sich vielleicht ein bisschen besser benimmt. Oder das passiert selten. Sind natürlich die wunderbarsten Töchter dieser Welt.
Wohlerzogen?
Naja, das kann man eigentlich nicht sagen. Aber ich mag sie sehr, aber manchmal geraten wir aneinander und dann bin ich schlecht gelaunt.
Und wie versöhnen Sie sich wieder, wenn Sie sich mit jemandem gestritten haben? Also es müssen ja nicht die eigenen Kinder sein, sondern irgendein Mensch. Schaffen Sie dann die Versöhnung?
Ja, klar.
Wie?
Ich habe nicht die geringsten Schwierigkeiten zu sagen, ich habe mich hier irgendwie vertan. Oder ich wäre dankbar dafür, wenn wir das jetzt vergessen könnten, weil das war ja nicht so gut, was ich da gemacht habe. So.
Sie können sich also entschuldigen?
Natürlich.
Aber es gehört doch zum Schwierigsten, was der Mensch leisten muss.
Also für mich nicht. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss man das deutlich sagen. Und dann sage ich, es tut mir leid. Und ich habe auch keine Lust, mit dir oder Ihnen aneinander zu geraten. Und dann geht das.
Konnten Sie das immer schon?
Ja.
Noch einmal Ihr Zitat, auf meinem Grabstein wird wohl stehen, hier ruht die erste Nachrichtensprecherin Deutschlands und die geliebte Willy Brandt. Und damit also zum früheren Bundeskanzler. Wieso sollte das auf Ihrem Grabstein stehen?
Weil alle Menschen, die sich in öffentlich-rechtlichen und auch sonst öffentlichen Zusammenhängen geäußert haben, der Meinung war, das könne ja nur so sein. Ich habe mich hochgeschlafen. So war die Vorstellung.
Und zwar angeblich im Juni 1973 in Israel, wo Willy Brandt als erster Bundeskanzler Israel besucht hat. Mhm. Sie haben ihn als Journalistin begleitet und er hat sie dann im Hotelfoyer an die Hand genommen und in seine Hotelsuite entführt. Was wollte der Mann von ihm?
Reden wollte er, sonst gar nichts. Und Bauhaus, der damals der Chef seiner
Sicherheitsleute
war, der schenkt uns noch ein Whisky ein und verschwand. So. Und dann merkte ich, dass es war auch ein mühsamer Tag. Ich hatte natürlich ganz lange darüber nachgedacht, zusammen mit Egon Bahr und anderen Leuten, was den Kniefall in Warschau toppen könnte. Das war ja schon eine starke Geste.
Das war ein Jahr vorher in Warschau gewesen, bei seinem Besuch in Polen, wo er niedergekniet hat vor dem Denkmal der Ermordeten des Warschauer Ghettos.
Richtig. Und das war eine starke, eine sehr starke Geste. Hinterher mit seinen Söhnen, wir haben uns überlegt, ob wir das könnten. Ob wir könnten knien und dann, ohne die Hände zu benutzen, wieder aufstehen. Das war einfach eine sportliche Herausforderung. Wir haben es auch probiert in Norwegen, ob wir das können oder nicht. Ich konnte es nicht.
Wo Sie Urlaub mit der Familie Brandt später gemacht haben.
Ich konnte das nicht. So, jetzt stand diese Geste im Raum. Und was macht man dann? Irgendwas, was das bitteschön toppen sollte und bitteschön irgendwas, was so eindrucksvoll war. Das ist ihm nicht gelungen, kann ich nur sagen. Es ist ihm wirklich nicht gelungen, weil er hat irgendeinen Psalm oder ich habe es vergessen, müsste ich nachgucken in meinen Unterlagen, irgendeinen Psalm sich ausgedacht, der dann in Yad Vashem
in der Gedenkstätte
vorgelesen wurde oder gesagt, ich weiß nicht mehr wie. Und das war schon so ein bisschen auf der Kippe gegenüber dem, was er in Polen abgeliefert hatte.
Und Sie konnten ihn auch nicht beraten? Sie konnten ihm nicht sagen, Willy Brandt, machen Sie dies und das und jenes?
Aber natürlich nicht. Wir hatten so ein Verhältnis nicht.
Aber es wurde kolportiert dann natürlich. Das kam wahrscheinlich aus den Kreisen seiner Sicherheitsleute. Und ganz viel später, Brigitte Seebacher, Brandt, dann seine letzte Frau, die hat dann gesagt, mit welcher Sternjournalistin er wirklich ein Verhältnis hatte, das war Heli Ihlefeld.
Genau.
Und das wussten Sie die ganze Zeit. Warum haben Sie das nie klargestellt und das auf sich sitzen lassen?
Das macht man nicht.
Das ist wieder Erziehung.
Nee, das ist nicht nur, aber wir alle. Ich meine, es ist doch nicht nur so, dass ich das wusste. Und dann geht man doch nicht hin und redet darüber in der Öffentlichkeit, mit wem er sein Bett teilt, wenn er es denn tat. Ich weiß es nicht, ich habe die Lampe nicht gehalten.
Aber Sie sind später gegen bestimmte Medien vorgegangen, die immer wieder dieses...
Geklagt
haben Sie. Und Sie haben jede Menge Geld damit mitgemacht, haben Schadensersatz gekriegt. Wie viel?
Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Aber der Syndikus des Stern, der das für mich immer durchgezogen hat...
Da waren Sie dann Korrespondentin später?
Wir hatten wunderbare Gelegenheiten, Leute zum Zahlen zu veranlassen.
Aber das war jetzt nicht so viel Geld, dass Sie damit später Ihr Haus im Elsass, in Ingelheim kaufen konnten.
Nein.
Das Tor für das Haus haben Sie auf jeden Fall mit dem Geld von Egon Erwin Kischpreis bezahlt.
Ja, das ist wahr.
Was nervt Sie mehr? Das Klischee mit der ersten Nachrichtenfrau oder das mit der angeblichen Geliebten von Willy Brandt?
Weder noch.
Nervt Sie beides nicht?
Nö. Also es ist ja nicht ehrenrührig, mit Willy Brandt zusammengespannt zu werden in der Kolportage. Und da ich mit Ruth Brandt ziemlich befreundet war, und die hat es nie geglaubt, genauso wenig wie ich, war das nicht wirklich ein Problem. Und die erste Nachrichtensprecherin, das läppert sich so hin.
Ruth Brandt haben Sie mehr geliebt als Willy Brandt. Über Willy Brandt haben Sie sich in den Lebenserinnerungen auch ziemlich kritisch geäußert, weil der Mann offenbar überhaupt nicht so richtig warm kommunikationsfähig war.
War er ja auch nicht. Der war ganz schwierig. Wir haben in der Wählerinitiative häufiger darüber nachgedacht, was wir machen könnten, ihn einzusetzen auf die Wahl und auf die Entscheidung der Wähler.
1972 war
das. Aber am liebsten ihn rauszuhalten. Er konnte auch nicht in einen Ortsverein gehen. Und da mit Menschen reden, das lag ihm nicht. 10.000 Menschen in der Dortmunder Westfalenhalle, das war's.
Dafür hat Wiebke Bruns 1972 in der Sozialdemokratischen Wählerinitiative von Günter Grass Wahlkampf für Willy Brandt gemacht. Die erste Nachrichtenfrau im Fernsehen, die das gar nicht gedurft hätte als Nachrichtenfrau.
Mit Recht durften Sie es nicht. Nein.
Und mit welchem Recht haben Sie es dann gemacht und gegen die entsprechenden Bestimmungen beim ZDF verstoßen?
Es gab keine solchen Bestimmungen. Das war noch nicht erfunden. Das durfte man natürlich nicht, ist klar. Aber mein Schnickschnack war immer, Nachrichten zu sprechen bedeutet nicht den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Und deswegen kann ich in meiner Freizeit so viel Wahlkampf machen, wie ich will. Und ich war natürlich bekannt wie bunter Hund. Und es ist klar, das war link, die ganze Geschichte. Es war ungeheuer link. Ich habe auch nie mir eingebildet, dass das rechtens sei.
Und warum sind Sie da nicht selber in die Politik gegangen? Willy Brandt hat Ihnen ja sogar einen Wahlkreis angeboten.
Ja, weil ich zwei kleine Kinder hatte.
Und die beiden Mädchen?
Ja, und bei der Wahl zwischen dem Wohl meiner beiden Kinder oder der Politik habe ich gesagt, ja, tough luck, keine Politik.
Dass es für Sie so wichtig war, dass Sie wirklich sich um Ihre beiden Mädchen kümmern, war das auch so ein Ausfluss dessen, dass Ihre eigene Mutter sich um Sie so ganz wenig nur kümmern konnte, als Sie in demselben Alter waren?
Ja, das kann schon sein, dass ich begriffen hatte, das ist nicht der wahre Jakob. Wir waren halt so unendlich viele Kinder nach dem Krieg in dem Halberstädter Haus.
Und meine Mutter, geboren sind.
Meine Mutter musste das alles organisieren. Die musste dafür sorgen, dass die Leute was zu essen kriegten. Sie musste dafür sorgen, dass sie alle die Wäsche waschen konnten. Sie musste die irgendwie unterbringen. Und sie hatte zwar so die Fürsorge für die jeweilig jüngeren Kinder, also mich zum Beispiel.
Wie viele Geschwister hatten Sie insgesamt?
Fünf sind wir.
Fünf insgesamt.
Wir wurden verteilt bei den erwachsenen Frauen. Die mussten also nachgucken, ob wir uns auch die Ohren gewaschen hatten oder irgend sowas. Nicht?
Was da, nach dem Krieg.
Gleich nach dem Krieg, ja. Das Haus war bis unter das Dach voll mit Leuten.
Mit Flüchtlingen.
Ja, und Familie vor allen Dingen. Flüchtlinge, na klar. Also ich sag mal, wir waren 30 Kinder. In diesem Haus. Meine älteren Geschwister waren wunderbar, was das Erfinden von Spielen und Theaterstücken und ich weiß nicht, was für alle diese vielen Kinder betraf. Wir hatten eine riesen Aufführungskiste, wo wir uns kostümieren konnten. Ja, wir waren viele und die älteren Schwestern haben alles dafür getan, uns zu unterhalten und eine Schule eingerichtet, was auch verboten war von den Besatzungsmächten. Wir durften keine eigene Schule haben, wir hatten aber eine, wo wir lesen und schreiben und Rechtschreibung und Mathe und weiß der Leibe was alles lernte. Und die Schwestern waren sehr streng, dass wir das auch machten. Und so haben wir dann, als die Schule wieder losging, haben wir alle ein Jahr übersprungen, mindestens.
Wiebke Bruns, geboren 1938 in Halberstadt am Harz. Als sie 5 Jahre alt war, im August 1944, wurde ihr Vater Hans-Georg Klamroth als Mitwisser der Verschwörung vom 20. Juli hingerichtet. Vor 2 Jahren habe ich sie gefragt, woran denken Sie da heute? Gibt es noch irgendwelche Erinnerungen, Erlebnisse?
Nee, kein Stück. Ja, ich war 5, 6 oder irgend sowas, als uns meinen älteren Schwestern und mir eröffnet wurde, dass der Vater nicht mehr lebte. Ich kannte ihn nicht.
Weil er im Krieg war?
Ja, der Krieg ging los 1939, ne? Und da war ich gerade mal ein Jahr. Und es gibt Fotos, wo er mich auf dem Arm hat, aber ich habe nicht die leiseste Erinnerung an ihn. Und er war dauernd weg im Krieg. Und deswegen war das auch kein Verlust. Und nach dem Krieg war es tatsächlich so, ich war eins von, frag mich nicht, wie vielen Millionen Kinder, die ohne Vater aufwuchs. Das war so. Niemand hatte einen Vater. Die waren alle entweder in Gefangenschaft oder im Krieg oder tot oder sonst irgend sowas. Ganz, ganz wenige Leute hatten, also Kinder, hatten Väter. Dann hatten wir eben keinen Vater. Also man hat sich eingerichtet damit. Ich weiß nicht, ob das wirklich angenehm war, aber es war jedenfalls nicht so, dass ich mich erinnern kann an größere Verlustgefühle.
Vor einigen Jahren haben Sie ein Buch über Ihren Vater geschrieben, Meines Vaters Land. Aber als Jugendliche schon in den 50er Jahren haben Sie im Bendlerblock in Berlin, also dem zentralen Ort des Widerstandes vom 20. Juli, bei einer Gedenkfeier für ein Eklat gesorgt, für einen richtigen.
Bei meiner Mutter war es ein Eklat. Sonst hat es, glaube ich, gar keiner gemerkt. Es war nur einfach ganz simpel. Ich wusste ja, dass nicht nur meine Mutter unter Geldschwierigkeiten litt, sondern eben alle diese 20. Juli-Witwen unter Geldschwierigkeiten litten. Wir sind alle irgendwie ernährt worden von dieser Stiftung, 20. Juli. Aber das hatte ja auch seine Grenzen.
Das war eine private Initiative,
ja.
Das war keine staatlich geförderte, sondern eine private Initiative.
Die Gräfin Hardenberg hatte das auf die Beine gestellt. Und da gab es, also nicht nur, also Geld gab es wohl sicher für meine Mutter, das kann ich nicht beurteilen, aber es gab dann eben auch Klamotten und Schuhe und lauter so ein Sachen. Also die kümmerten sich sehr um uns.
Aber 20. Juli, Gedenkfeier, da ja, sind da Sie ausgerastet eben, als Jugendliche.
Ja, ich bin auch unter Absingung schmutziger Lieder, habe ich diese Veranstaltung verlassen. Weil ich mir dachte, das ist doch nicht zu fassen. Das waren also lauter Politiker in unserer jungen Bundesrepublik. Und sie redeten alle davon, wie wichtig es wäre, dass diese 20. Juli Leute Maßstäbe setzten für die Zukunft der Bundesrepublik und. Und ich habe gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Die sollen mal ein bisschen Geld rausrücken.
Ja. Was heißt jetzt unter Absingen schmutziger Lieder? Sie sind aber doch da aufgestanden und haben ja da rumgebrüllt.
Nein, das hätte ich nicht gedurft, weil ich wollte ja meine Mutter nicht blamieren. Aber ich habe ziemlich laut gesagt, das höre ich mir ja nicht länger an. Und bin abgehauen.
Ihre Eltern waren ja erst Mitläufer unter den Nazis. Also angepasste, richtig reiche Bürger in Halberstadt am Harz, die auch mit ihren Kindern Nazi-Lieder gesungen haben. Was war dann der Auslöser, dass Sie später das Buch über Ihren Vater, den hingerichteten Vater, geschrieben haben, Meines Vaters Land?
Naja, das eine hat mit dem anderen nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also ich fand dann nur so im Laufe der Jahre, dass diese ständigen Plaketten an irgendwelchen Häusern, besonders hier in Berlin, wo dann drauf stand, dass die und die und die Leute hier im Kammergericht zum Tode verurteilt, das war der Platz, wo das stattfand, zum Tode verurteilt wurden und dann hingerichtet im Plötzensee und so. Und ich dachte mal, das reicht nicht, da wird er nicht plastisch, da wird er nicht lebendig. Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich ihm sein Leben wiedergeben wollte. Und dann habe ich zunächst mal mich mit ihm alleine beschäftigt, so. Und dann habe ich festgestellt, das trägt nicht, vorne und hinten nicht. Sondern ich wollte dann schon ganz gerne die Entwicklung. Und dann habe ich immer überlegt, wo fange ich denn an? Und dann fing ich an, letztendlich 1789, als die Firma gegründet wurde und dann dieses ganze, ja wirklich gesegnete Jahrhundert. Ich glaube, es heißt im 19. Jahrhundert.
Das war eine Firma für was? Was haben die gemacht?
Getreide-Düngemittel. Also sehr bodenständig. Und dann gab es aber noch jede Menge Güter da, wo Saatzucht betrieben wurde, die alle über diese Firma verkauft wurden. Und die haben sich krumm und schief verdient. Tja, wenn das doch heute noch so wäre. Das ist es aber nicht. Und sie waren eben wirklich tolle Leute. Sie waren gebildet, sie waren musikalisch, sie waren sehr dem Gemeinwohl verpflichtet, so über die Generationen. Und ich habe das einfach aufgeschrieben, weil ich ziemlich schnell begriffen hatte, dass die Entwicklung zum Nationalsozialismus völlig folgerichtig war. Die haben sich da nicht irgendwo reinzwingen lassen, sondern sie waren eben, wie soll man das nennen? Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, wie ich das möglichst kurz formuliere. Sie fühlten sich verantwortlich für Deutschland und haben da auch kräftig dran gearbeitet, um ihren Einfluss auch geltend zu machen. Aber sie fanden natürlich auch, so gesehen haben wir eine Parallele zu heute, sie fanden auch, dass zu viele Fremde in diesem Land waren. Also in so einer kleinen Stadt wie Halberstadt fiel das ja dann schon auch auf. Und dieses zu beschreiben, wie sich das so allmählich entwickelt hat und wie wir dann so, also spätestens nach dem Ersten Weltkrieg davon ausgehen konnten, dass jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann denn dieses deutsche Land den Nazis anheimfällt und warum. Das war eigentlich das Thema meines Buches, nicht so sehr mein Vater. Die Familie war ein Vehikel. So Leute wie meine Familie, also gehobenes Bürgertum mindestens, gab es millionenfach. Und die zu beschreiben, die ja die Basis geliefert haben für nationalsozialistisches Gedankengut, das fand ich außerordentlich wichtig. Ich habe, das ist aber meine berufliche Laufbahn gewesen, ich habe halt als Korrespondentin wo immer ich war, ob das also jetzt der Nahe Osten war oder Amerika, gelernt, dass man überhaupt nur was erfährt, wenn man zuhört. Und so habe ich den Eltern und den Großeltern und den Urgroßeltern zugehört. Und immer wieder habe ich da oben an meinem Computer gesessen und gesagt, tja, so war das. Weiß man noch nicht. Man kann sich nicht hinsetzen und Vorwürfe erheben gegen oder für irgendetwas, bevor man nicht begriffen hat, worum es sich handelt und wo das gewachsen ist. Und dieses Zuhören war für mich ganz wichtig. Und das habe ich gelernt als Korrespondentin. Selbst als ich dann später noch beim ORB, also ich wollte ja unbedingt, nachdem die Mauer gefallen war, ich wollte unbedingt in den Osten. Einfach, weil es mich interessierte, wie ticken die? Und das war wieder Zuhören. Ich sagte, warum macht ihr das so und nicht anders? Anstatt zu sagen, ihr müsst aber dieses so und so machen. Das war überhaupt nicht mein Metier, sondern ich wollte wissen, warum.
Wiebke Bruns, Journalistin in den goldenen Jahren des deutschen Printjournalismus. An Geld war kein Mangel, damals, lang ist's her. Und jetzt müssen Sie uns bitte erstmal erklären, was war der Rollgriff?
Ja, der Rollgriff, genau. Wir waren dann so gelegentlich eingeladen, die Kollegen.
Sternkorrespondentin.
Ja, nicht
damals.
Nur die, sondern überhaupt.
Sie waren Sternkorrespondentin.
Ich war Sternkorrespondentin und es war.
Erst in Israel, dann in den USA.
Ja, aber eben auch in Deutschland. Und da war das so, dass der Rollgriff zum Tragen kam, wenn die Kollegen, ich sage mal nicht beim Stern, sondern irgendjemand sonst, in die rumgereichten Zigarrenkästen griffen.
Und dann ein halbes Dutzend rausgerollt haben.
Das ist der Rollgriff.
Angefangen haben Sie 1960 bei der Bild-Zeitung als Volontärin und dann haben Sie hingeschmissen, das Volontariat. Warum?
Warum habe ich hingeschmissen? Ja, ich habe genau deswegen hingeschmissen, weil, also die Redaktion, das war eine Zeile, eine Schlagzeile in den üblich großen Buchstaben.
Nach dem Mauerbau?
Nach dem Mauerbau. Und dann hieß das, 1933 geschah Unrecht, da haben wir geschwiegen und 1961 schweigen wir nicht. Und das fand ich eine unzulässige Verknüpfung und habe gesagt, jetzt mache ich das nicht mehr. Und deswegen habe ich das Volontariat abgebrochen. Was einen größeren Aufstand gab in der Redaktion. Karl-Heinz Hagen, der ein wunderbarer Chefredakteur war, der sagte, es sei nun wirklich noch nie passiert, dass jemand aus politischen Gründen, was kann ich denn gewesen sein, 22 oder irgend sowas, aus politischen Gründen kündigt. Ja, so war das.
Als Sie dann beim Stern gearbeitet haben, waren Sie von 1979 bis 1984 für den Stern als Nahostkorrespondentin in Israel. Sie haben damals auch über den Bürgerkrieg im Libanon berichtet. Und da gibt es eine wunderbare Erzählung in Ihren Lebenserinnerungen von einem kleinen Jungen, der Sie gerettet hat. Und an den denken Sie immer noch, wenn Sie nicht schlafen können.
Ja, wirklich. Das war irgendeiner von diesen Flüchtlingslagern. Die Libanesen sind ja auch nicht sehr freundlich gegenüber ihren palästinensischen Genossen. Und dieses Flüchtlingslager war zu großen Teilen bombardiert. Und es waren nur Trümmer. Und dann war da so ein Berg und da wollte ich gerne rauf, um mir einen Überblick von oben zu verschaffen. Und dann kletter ich da rauf und dann sehe ich, dass da, wie heißen diese Dinger, das waren die also immer noch verboten sind. Das sind die kleinen Bomben, die in der großen Bombe drin sind. Himmel, Herrgott, noch eins, wie heißen sie denn? Streubomben. Und plötzlich guckte ich so runter und stellte fest, auf diesem Berg lagen lauter kleine Streubomben. Und jedes einzelne von diesen Dingern, wenn es in die Luft gegangen wäre, dann säße ich heute nicht hier. Und ich war wirklich so zur Salzsäule erstarrt, weil ich dachte, wie komme ich hier je wieder runter? Und dann kam dieses Kind. Und dieses Kind, ein kleiner Junge, nahm mich bei der Hand und zeigte mir, wo ich meine Füße hinsetzen sollte. Und so kam ich heil wieder runter.
Also ein kleiner Schutzengel.
Ja.
Sind Sie gläubig?
Nee.
Wenn Sie nicht gläubig sind, Sie sind auf jeden Fall neugierig.
Immer.
Ist das Ihre hervorstechendste Charaktereigenschaft? Das, was Wiebke Bruns auszeichnet, die Neugierde?
Mhm. dass ich auch, ich wollte immer hinter Türen gehen, die eigentlich verschlossen waren. Ich wollte gucken, was ist da, was kann man dahinter sehen? Und es ist mir in der Regel gelungen.
Als Sie Sternkorrespondentin in den USA waren, da haben Sie sich auch beschäftigt mit so verschiedenen Religionsgemeinschaften.
Den Fundamentalisten.
Ja, genau.
Klaas Wald, Sie haben keine Chance.
Hätten Sie Donald Trump erahnt damals?
Nee, das bis heute nicht. Ich glaube auch, das ist ein Irrtum.
Wäre Ihre Karriere, also Volontärin Bild-Zeitung, dann hingeschmissen, dann zum Fernsehen als Autorin von Filmen, dann die erste Nachrichtensprecherin, dann fast ja 20 Jahre lang Korrespondentin beim Stern, dann anschließend in leitender Funktion beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Wäre die heute noch so denkbar?
Nee, das geht ja gar nicht. Also vor allen Dingen, also der Grund, warum ich das habe machen können, was man wohl eine Karriere nennt, lag einfach darin, dass wir so viel Geld hatten. Wir konnten uns, also wenn ich sage wir, das war ja nicht nur ich alleine, sondern die Kollegen in den verschiedenen Magazinen und so.
Das vor allem ging, aber der Stern.
Ja, aber trotzdem. Ich meine, was meinen Sie, was die Bunte ins Geschäft geworfen hat, wenn es drauf ankam? Also das war nicht viel, kein großer Unterschied.
Ja, aber als der Stern, als 1975 in Stockholm die deutsche Botschaft von Terroristen besetzt wurde, da hat der Stern zwei kleine Flugzeuge vollgestopft mit Journalisten, darunter auch mit Ihnen.
Das ist doch in Ordnung.
Ja. Und Sie sind dahin, weil Sie konnten Schwedisch.
Ich konnte Schwedisch, ja. Immer noch.
Weil ich
da zur Schule gegangen bin.
Ihre Mutter arbeitete damals da in der Botschaft in den 50er Jahren und Sie sind da zur Schule gegangen.
Ja, ja. Und das war natürlich sinnvoll, dass ich damit fuhr. So konnte man einfach besser die verschiedenen Schachzüge interpretieren.
Wenn Sie das so mal vergleichen, so die Zeiten damals, wo wirklich unglaublich Geld und Personal in dann wahnsinnig akribische Recherchen gesteckt wurden. Sie sehen den Journalismus heute. Ist das eine andere Welt?
Ich bin nicht mehr beteiligt, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich sehe an meiner Tochter zum Beispiel, die ebenfalls Journalistin ist und die also immer nur die Augenbrauen hochzieht, weil sie die verschiedensten Möglichkeiten einfach nicht hat, von denen sie weiß, dass ich sie hatte. Und es war ganz klar, wenn man noch einen Tag länger braucht oder zwei Tage länger braucht, dann nahm man sich diese zwei Tage. Und ich hatte eine Kreditkarte, mit der ich jeden Flug auf der ganzen Welt bezahlen konnte. Und ich hatte praktisch ein offenes Konto. Und das ist natürlich toll.
Wenn Sie sagen, Sie sind nicht mehr beteiligt, sind Sie froh, dass Sie nicht mehr beteiligt sind?
Ach, das weiß ich nicht. Ich bin alt. Das hat nichts mit froh zu tun. Ich würde gerne noch unter den Umständen wie damals, würde ich das gerne weitermachen. Das hat Spaß gemacht. Aber jetzt, nö.
Wenn der Stern jetzt käme und sagen würde, Wiebke Bruns, machen Sie nochmal eine große Geschichte für uns. Über wen würden Sie die machen?
Och, können Sie mich nicht mal was Leichteres fragen? Weiß ich nicht. Ich habe keine
Merkel?
Ahnung, weiß ich nicht.
Angela Merkel?
Ja, könnte schon sein, ja, aber da kommt es ja nicht ran.
Warten wir ab, vielleicht hört sie ja hier zu und sie kommt trotzdem ran.
Wir brachten heute die Wiederholung eines Gespräches mit der Journalistin und Buchautorin Wiebke Bruns. Klaus Bukatzky sagt Danke und Tschüss.